Wir haben uns heute Morgen bereits eine gewisse Übersicht verschafft über das sechste Heilszeitalter, die Zeiten der Nationen. Und zwar im Zusammenhang mit den vier Weltreichen der Nationen, bis dann zum Kommen des Messias als König der Welt, der das siebte Zeitalter bringen wird. Und nun müssen wir dahinzu noch etwas ganz Wichtiges einbauen. Und das ist Daniels Prophetie über die 70 Jahrwochen. Wir haben schon gesehen, Daniel als junger Mann wurde er nach Babylon verschleppt, eben ganz in der Anfangszeit des sechsten Zeitalters. Und er hat das also diese ganze Zeit erlebt, in der dann schließlich auch Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und damals in der babylonischen Gefangenschaft, als Jerusalem in Staub und Asche lag, bekam er diese Prophetie. Daniel 9, 23. So merke auf das Wort und verstehe die Vision. Es sind zwei Befehle. Und wir wollen diese Befehle auch persönlich für uns nehmen. Wir müssen auf dieses Wort merken und wir müssen diese Vision der 70 Jahrwochen verstehen. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also es geht um 70 Jahrwochen in dieser Prophetie. Ich muss erklären, das Wort übersetzt mit Jahrwochen, hebräisch Shavua, bedeutet eine Siebner-Einheit. Sheva heißt auf Hebräisch sieben. Shavua ist eben eine Siebner. Gewöhnlich eine Woche, eben eine Siebner-Einheit von Tagen, sieben Tage. Aber hier in diesem Kontext, und das haben auch die alten Rabbiner so verstanden, bedeutet Shavua Jahrwoche. Also eine Siebner-Einheit von Jahren, das heißt eine Einheit von sieben Jahren. 70 Jahrwochen sind also 70 mal sieben Jahre. Diese Prophetie bekam Daniel in Daniel 9 gerade in dem Jahr, in dem die 70 Jahre der babylonischen Weltherrschaft zum Ende kamen. Und damit hat sich Jeremia 29 und Jeremia 25 erfüllt. 70 Jahre soll diese Zeit sein. Und Daniel hat wirklich in dem Buch Jeremia gerade gelesen und hat auf diese Jahreszahlen des Propheten geachtet. Jetzt erfüllt. Und dann bekommt er diese Prophetie. Ja, das mit den 70 Jahren, das war eben die Zeit von Babel. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Jetzt kommt noch eine weitere Prophetie dazu mit 70 mal 7 Jahren. Wir lesen dann weiter in Vers 25. So wisse denn und verstehe. Wieder zwei Befehle. Man muss das wissen, man muss das verstehen. Also sehen wir, viermal wird hier Betonung darauf gelegt, dass man das wissen muss. Und wir werden gleich sehen, warum. Denn diese Prophetie ist effektiv der Schlüssel, um die gesamte biblische Prophetie richtig einordnen zu können. Ohne diesen Schlüssel hätten wir große Probleme. Aber dieser Schlüssel gibt uns das Gerüst, um die gesamte Prophetie von Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, den 12 kleinen Propheten, der Offenbarung und aller prophetischen Abschnitte in den weiteren Büchern korrekt einzufügen. Also wer hier die Sprosse an der Leiter verpasst, der fällt sehr, sehr tief runter und kommt nicht ans Ziel mit der biblischen Prophetie. Also nochmals Vers 25. So wisse denn und verstehe. Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Eine wunderbare Prophetie. Man kann rechnen, wann der Same der Frau kommt, der Messias. Und hier steht wirklich im hebräischen Grundtext Maschiach, das ist Messias. Man kann berechnen, wann er kommt als Fürst. Von dem Moment an, wo ein Erlass ausgehen wird, dass die zerstörte Stadt Jerusalem wieder gebaut wird, kann man rechnen. Und dann 7 und 62 zusammen 69 Jahrwochen, dann kommt der Messias. Hier auf dem Bild habe ich authentische, zerstörte Mauern von Jerusalem fotografiert, zerstört durch die Babylonier. Ja? Also man hat sogar eine riesige Ascheschicht da gefunden, authentisch von der Zerstörung im Jahr 586 vor Christus. So war es für Daniel, zerstört. Aber wenn dann einmal dieser Erlass kommt, ja, dann kann man also rechnen, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen und dann kommt der Messias als Fürst. Und jetzt müssen wir noch etwas dazu erklären. Die prophetischen Jahre der Bibel dauern nicht 365 Tage, sondern 360. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. 360 ist das lunisolare Jahr. Luni bedeutet Mond, Solar, Sonne. Also die Mitte zwischen dem Mondjahr und dem Sonnenjahr. Das Mondjahr ist bekanntlich 354, Tage lang. Und das Sonnenjahr ist 365, Jahre lang. Ja? Und die Mitte? 360. Es ist eben so, der biblische Kalender, das biblische Jahr für Israel ist eine Mischung von Mond- und Sonnenjahr. Die Monate werden so gerechnet: Der Monat beginnt mit dem Neumond. Das ist nicht dasselbe wie der Leermond. Beim Leermond sieht man gar nichts. Eine kurze Zeit, nicht wahr? Und dann erscheint die allererste Mondsichel. Das ist der Neumond und der markiert den ersten des Monats. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn die Monate des Jahres wirklich streng Mondmonate wären, dann passt das ja nicht mit dem Sonnenjahr. Und dabei ist ja der Kalender Israels ein Kalender, der orientiert sich an der Landwirtschaft. Ja, denn das Passafest zum Beispiel, das ist ja das Fest, in dessen Woche die Gerstenernte stattfindet. Und dann später Shavuot, das Wochenfest, das ist übrigens das gleich wie das Pfingstfest, das fällt in die Zeit, wenn die Weizenernte geerntet wird. Vor Shavuot darf man den Weizen gar nicht ernten. Und dann das Laubhüttenfest zum Beispiel, das letzte der 7 Feste des Herrn, 3. Mose 23, das wird ausdrücklich so gesagt in 5. Mose 16, nachdem man die Traubenernte und die Olivenernte eingenommen hat, dann kommt das Laubhüttenfest. Ja, und hätten wir nur einen Mondkalender, dann würde das so gehen wie bei den Muslimen. Die Monate wandern durchs ganze Jahr. Das ist der Grund, warum eben Ramadan, in einem Jahr ist es im Sommer und zu anderen Zeiten ist es im Winter. Dann ist es einfacher für das muslimische Fasten, ja? Weil die Nächte dann auch länger sind. Aber das Schwierigste ist für sie, wenn es auf den Sommer fällt. Das wandert. Aber das darf natürlich für Israel nicht wandern. Denn diese landwirtschaftlichen Feste, die müssen fixiert sein. Und darum gab es ständig eine Kalenderkorrektur. zwischen Mond- und Sonnenjahr. Und das war aber unterschiedlich von Zeit zu Zeit, wie man korrigiert hat mit einem 13. Monat. Also übrigens der 13. Monatslohn, das ist, könnte man schon biblisch begründen, ja? Ja, Adar ist der 12. Monat und Ve-Adar, das ist der Schaltmonat. Und Adar heißt das. Ja, und jetzt verstehen wir, warum eben für die Prophetie, wo über Zeiten hinweg dann ein Problem wäre, ja, wie hat man in dieser Epoche den Schaltmonat praktiziert und in jener Epoche wieder ein bisschen anders. Damit alles klar ist, sind die prophetischen Jahre fixe lunisolare Jahre und Monate von 30 Tagen. Und das sehen wir zum Beispiel sehr schön in Offenbarung 11. Dort werden 42 Monate, das ist 12 plus 12 plus 12 plus 6, also 3,5 Jahre, werden dort gleichgesetzt mit 1260 Tage. Vielleicht kann man das noch im Kopf rechnen. Und sonst mit dem Handy. Das sind 3,5 Jahre, 30 Tage, also das sind Jahre von 360 Tagen. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn, darauf wollte ich ja hinaus, ist dieses, wir können diese 69 Jahrwochen in Tage umrechnen. 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Nun, im Jahr 445 vor Christus, das war das 20. Jahr des persischen Königs Artaxerxes, so ist es erwähnt in Nehemia 2. Da gab dieser persische König Nehemia die Erlaubnis, du darfst die Stadt eurer Väter wieder aufbauen. Und die Bibel sagt sogar, in welchem Monat? Das war im Monat Nissan. Das ist bei uns März, April. Da war der Erlass draußen. Und von da an konnte man also rechnen, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Warum ist das so aufgegliedert? Nun, der Text geht in Daniel 9,25 so weiter. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Das ist die Zeit der Wiederherstellung Jerusalems. Der Erlass und dann kommt diese Wiederherstellung und die sollte eben 49 Jahre dauern. 7 Jahrwochen. Und dann sollte die Stadt Jerusalem wieder eine vollkommene Stadt sein. Darum die Zahl 7 hat auch eine symbolische und gleich eine wörtliche Bedeutung. Übrigens, wichtig, Symbolik und Wörtlichkeit schließen sich nicht aus. Ja? Und das hat noch einen besonderen Grund. Es gab nämlich in der Geschichte mehr als eine Erlaubnis, Jerusalem wieder aufzubauen. Es gab schon eine damals im Jahr 539 vor Christus. Als die 70 Jahre vorbei waren, hat der große König Kores von Persien den Juden gesagt, ihr könnt zurückkehren in euer Land. Das war so eine Art Gorbatschow mit Perestroika und Glasnost. Der hat deportierte Völker wieder zurückgeschickt, damit sie aus Dankbarkeit ihm gehorchen. Und er hat gesagt, ihr dürft. Aber schauen wir, 49 Jahre später war Jerusalem immer noch eine Ruine. Und als Nehemia nach Jerusalem kam, das wird uns gesagt in Nehemia 7, da waren praktisch keine Häuser gebaut. Den Tempel, den hatten sie sofort wieder aufgebaut, nach der Rückkehr aus Babylon. Aber nicht die Stadtmauern und nicht die Stadt und fast keine Häuser. Also da konnte man wissen, 49 Jahre nach Kores, das ist nicht der Moment, von dem aus wir rechnen müssen. Und dann kam eben der Erlass bei Artaxerxes in Nehemia 2. Nehemia ging hin und in kurzer Zeit hat er die Mauern gebaut und dann hat man in der Stadt alles aufgebaut, Straßen und Gräben wiederhergestellt. Und das war wirklich eine schwierige Zeit. Israel wurde dauernd durch die Feinde bedroht. Man lese nur Nehemia 2, 3, 4, 5. Und so weiter. Und dann sieht man, wie sich das erfüllt hat. Aber man wusste, nachdem Jerusalem vollständig wiederhergestellt war, man muss rechnen von Artaxerxes an. wann der Messias kommt. Und dann, nach der Vollendung der Stadt, kamen die 62 Jahrwochen und dann sollte der Messias erscheinen. Der Herr Jesus erschien als Fürst nicht bei der Geburt. Er wurde in Bethlehem geboren und in eine Krippe gelegt. Das war gar nicht fürstlich. Aber es gab einen Tag, da trat er markant als Fürst Israels auf. Das war im Jahr 32 nach Christus, als er auf dem Esel vom Ölberg her kommend durchs Kidron-Tal ritt und die Volksmenge ihn feierte als Messias-König. Und sie riefen wirklich, zitierten den Vers aus Psalm 118, sie lernten von den Rabbinern, wenn der Messias kommt, müsst ihr ihn begrüßen mit Baruch Haba, Beshem Adonai. Man kann übersetzen, gepriesen sei, der da kommt, Baruch, gepriesen. Aber die Redewendung Baruch Haba ist eigentlich die Redewendung im Hebräischen, um zu sagen, willkommen. Das heißt, gesegnet, der da kommt. Also wenn Sie auf Israel gehen und von einer Familie eingeladen werden, Sie läuten an der Türe, die Tür geht auf und dann sagen Sie, Baruch Haba, willkommen. Oder wenn es mehrere Personen sind, Bruchim Habaim, gesegnet, die da kommen. Also dieser Vers aus Psalm 118, den Sie gerufen haben an Palmsonntag, hieß, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. So sollte man den Messias begrüßen, wenn er erscheint. Und der Herr Jesus ist so nach Jerusalem eingeritten. Und das war im Jahr 32 nach Christus. Warum nicht 30, wie manche Lexikas sagen? Ganz einfach. In Lukas 3 heißt es doch, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, da hat Johannes der Täufer seinen Dienst begonnen. Und gleich danach wurde der Herr Jesus getauft und begann öffentlich zu predigen. Nun, man kann bei Wikipedia nachschauen. Oder, wenn man will, ein besseres Lexikon. Und dann sieht man, aha, im Jahr 14 nach Christus starb Augustus und dann wurde Tiberius Kaiser. 14 plus 15 gibt 29. Und der Herr Jesus wirkte als Prediger im Land Israel während 3 Jahren. In Lukas 13, 6 bis 9, im Gleichnis vom Feigenbaum, spricht der Herr direkt über diese 3 Jahre, wo er vorbeikommt und Frucht am Feigenbaum Israel sucht. Und es kommen noch mehr Angaben über Passafeste und so weiter in den Evangelien vor. Man kann das ganz schön etablieren, 3 Jahre. 29 plus 3 gibt 32. Und dann wieder im Passamonat Nissan. Da war Palmsonntag, März, April. Und das Schöne ist nun, wenn man rechnet, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, da passen die 173.880 Tage genau hinein. Das ist fantastisch. Man kann sogar umrechnen, das Passa im Jahr 32 und damit Palmsonntag, das war am 6. April. Und wenn man zurückrechnet, dann war der Ausgangspunkt 14. März. Und das war der erste Nissan, 445. Ja, so kann man das schön einschieben. Und nebenbei gesagt, der erste Nissan ist gleichzeitig auch das Neujahr des religiösen Jahres. Grandios, nicht wahr? Und an diesem 173.880. Tag ritt der Herr Jesus ein nach Jerusalem. Und er weinte. Und sagte in Lukas, können wir das aufschlagen? In Lukas 19, ab Vers 28, da haben wir die Beschreibung von Palmsonntag. Ein dramatischer Einzug, die Volksmenge feiert ihn fröhlich und der Herr Jesus weint. Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Nun, der Herr Jesus sagt hier zu Jerusalem, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, dieser dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Das ist der Tag Jerusalems, der 173.880. Tag von Jerusalem nach dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen. Da soll der Messias kommen, am Tag Jerusalems. Und der Jesus wusste, diese Begrüßung ist nicht tief in den Herzen verankert. Und wir wissen, 5 Tage später schrie die Volksmenge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Und genau das lesen wir in Daniel. Nächster Vers. Und nach den 62 Jahrwochen, 7 waren der Wiederaufbau in Drangsal der Zeiten. Dann die 62. Und genau am Ende der 7 und 62 Jahrwochen kam der Messias. Und nun sagt der Text, nach den 62, es wird nicht gesagt, wie viel später, aber wir können im Rückblick sagen, ja natürlich, 5 Tage nach Palmsonntag war Karfreitag. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Der Messias wird ermordet, getötet. Hier auf dem Bild sehen wir im Modell den Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem. Jetzt können wir unser Schema der 69 Jahrwochen vervollständigen. Der Messias kam also genau an Palmsonntag, 32 nach Christus, am Tag Jerusalems, und dann danach wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Kein Königreich, kein Friedensreich. Und wenn man mit orthodoxen Juden spricht, wird man sehen, dass für viele das ein Problem ist. Sie sagen, Jesus kann gar nicht der Messias gewesen sein, sonst gäbe es ja seit 2000 Jahren keinen Krieg mehr. Und wäre Frieden auf Erden. Und dann muss man sagen, nein, dann wäre er gar nicht der Messias. Denn die Prophetie sagt, diese 69 Jahrwochen, und dann wird der Messias ausgerottet werden und er wird nichts haben. Das ist in der Elbefelder, in der alten Elbefelder und auch in der Elbefelder CSV 2005 ganz wörtlich und korrekt übersetzt. Das ist die Bedeutung, er wird nichts haben, das heißt kein Königreich, kein Frieden auf Erden. Jetzt kann man die Sache drehen. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gäbe, wäre Jesus nicht der Messias. Denn er würde kein Reich haben, nachdem er ausgerottet sein würde. Und nun sehen wir also, diese 69 Jahrwochen, die spielen eine ganz wichtige Rolle im 6. Zeitalter, der Zeit der Nationen. Und wir haben gesehen, genau nach diesen 69 Jahrwochen, wenn der Messias als Fürst kommt, wird er gekreuzigt werden. Aber wir haben ja von Anfang an gelesen, es gibt insgesamt 70 Jahrwochen. Jetzt kommt also noch eine Jahrwoche dazu. So. 7 Jahre dazu, das gäbe 39. Und dann, ja, das wurde Daniel mitgeteilt. Dann wird die Vollendung kommen. Die Gerechtigkeit wird in dieser Erde auf dieser Erde eingeführt werden und der Tempel wird gesalbt werden, die Propheten werden versiegelt und abgeschlossen werden. Ja, also dann sollte das Reich Gottes kommen. Und da stellt sich die Frage, stimmt das? Und es ist ganz klar, nein. Wie geht das? Alles war jetzt so verblüffend exakt in der Prophetie, nicht wahr? Und plötzlich haben wir da ein Problem, sobald wir über die 69. Jahrwoche hinausgehen. Aber was muss man dann machen? Einfach die Bibel lesen. Ganz genau lesen, was steht da. Wir haben ja einfach gelesen, 69 Jahrwochen, der Messias kommt als Fürst und dann wird er ausgerottet und nichts haben. Und dann steht nichts und dann kommt die 70. Jahrwoche. Das steht nicht im Daniel-Text, sondern der Text geht so weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Daniel war so traurig, dass Jerusalem, die Stadt, die jeder Jude liebt. Und wenn er eben, ich habe das heute gelesen, Psalm 137, eben nicht die Jerusalem als Freude über alles erheben würde, dann soll die rechte Hand ihren Dienst versagen. Furchtbar wäre das, nicht wahr? Aber die Stadt Jerusalem, die ist so wichtig für einen Juden. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum man an jeder jüdischen Hochzeit ein Glas nimmt und, ich kann jetzt das nicht zeigen, weil noch was drin ist, zerschlagen wird. Ja, an einem so freudigen Tag. Hochzeit ist etwas Wunderbares. Und dann könnte man eben vielleicht die Freude der Hochzeit über die Freude an Jerusalem stellen. Und damit man das ja nicht vergisst, ein Glas soll erinnern, Jerusalem ist immer noch in Not und in Zerstörung. Ja, und hier steht, dass Jerusalem wieder zerstört wird. Jetzt hat doch Daniel erfahren, es kommt die Zeit, da geht ein Erlass aus, Jerusalem wieder aufzubauen, und dann kann man rechnen, wann der Messias kommt, aber dann wird der Messias getötet. Und dann wird Jerusalem nochmals zerstört. Ein Volk wird kommen und wird die Stadt, das ist Jerusalem, und den zweiten Tempel zerstören. Der erste Tempel war ja der Salomo-Tempel. Und der wird auch im Buch Esra genannt, das erste Haus. Das ist der hebräische Ausdruck für erster Tempel. Und jetzt wird davon von dem Heiligtum gesprochen, das zerstört wird. Das ist also der zweite Tempel. Das heißt also, der Messias würde kommen vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Ja? Aber der Tempel wird zerstört werden. Und so ist es gekommen. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel. Diese Steine, die ich da fotografiert habe, sind originale Steine, die die Römer oben auf den Tempelplatz abgebrochen haben, runtergeschmissen haben auf die Straße, normalerweise belebte Straße unten. Die dokumentieren diese Verwüstung. Schrecklich, nicht wahr? Aber übrigens, es heißt ja hier nicht das römische Volk, sondern es heißt einfach das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Nicht der kommende Fürst, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Und wir werden gleich noch etwas hören über einen kommenden Fürsten. Und jetzt wissen wir auch, woher dieser kommende Fürst erscheinen wird. Aus dem römischen Reich heraus. Aber eben, es war damals das Volk des kommenden Fürsten, das Jerusalem und den Tempel zerstört hat, und zwar im Jahr 70 nach Christus. Jetzt können wir unser Schema ein bisschen erweitern. 69 Jahrwochen, dann die Ermordung des Messias und schließlich die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Und an dieser Stelle muss ich noch hinzufügen, der Herr Jesus hat am Dienstag vor Karfreitag, also den ganzen Tag über im Tempel war und mit verschiedenen Gruppen des Judentums eine Auseinandersetzung hatte, sodass am Ende dieses Tages, der in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas ganz ausführlich beschrieben wird, dieser Tag, da wurde klar, der Jesus ist von den Führern des Judentums verworfen als Messias. Am Ende dieses Tages sagte der Herr Jesus, was ihr da seht, er weist auf den Tempel hin, Tage kommen, da wird alles verwüstet werden. Der Tempel wird zerstört werden, weil der Messias verworfen wird. Und darum, Daniel hat das schon angekündigt, diese Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel ist eine Folge, eine Konsequenz der Verwerfung des Messias. Und an diesem Dienstag, vor Karfreitag, erzählt der Herr Jesus auf dem Ölberg den Jüngern, wie das gehen wird. Lukas 21, Vers 24, da sagt er: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also der Herr Jesus macht hier klar, jetzt kommt nicht bald das tausendjährige Reich. Dass er kommen muss nach der 70. Jahrwoche. Sondern er sagt, es kommt ein furchtbarer Krieg über das jüdische Volk und dann wird das jüdische Volk weggeführt und zerstreut werden unter alle Nationen der Welt. Damit wird 5. Mose 28, Vers 64 erfüllt. Der Herr wird dich zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wo ist übrigens das Ende der Erde? Es gibt ja keinen Punkt, wo es plötzlich runtergeht, ja? So steil, ja? Das Ende der Erde oder die Enden der Erde, ein Ausdruck, der immer wieder in der Bibel vorkommt, bezeichnet das Festland, das am weitesten von dem Land Israel entfernt ist, das aus Gottes Sicht als Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika das Zentrum ist, geografisch für Gott. Hesekiel 5,5, dies ist Jerusalem, ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also die Enden der Erde sind die entferntesten Teile, also zum Beispiel Tierra del Fuego, unten in Südamerika. Das ist Ende der Erde, ja? Oder Kanada, Alaska, oder natürlich, wenn ich in Kolumbien bin, sage ich den Kolumbiern, ihr seid am Ende der Welt. Ja, und den Argentiniern auch, ziemlich fast, ja, am Ende der Welt. Und in Neuseeland, Australien, Neuseeland, Tasmanien, das ist am Ende der Welt. Und eben der ferne Osten, am Ende der Welt. Und die Juden sind wirklich von Kanada bis Neuseeland, von Südamerika bis nach China und von Schweden, Norwegen bis nach Südafrika zerstreut worden. So wie der Herr Jesus das gesagt hat. Weggeführt unter alle Nationen. Und dann sagt der Herr Jesus, Jerusalem wird von da an ständig zertreten werden von den Heidenvölkern. Nicht mehr unter jüdischer Herrschaft. Und das soll so weitergehen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Was sind die Zeiten der Nationen? Das wissen wir genau. Das ist die Zeit von Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann kommt das Reich Gottes. Wobei wir gesehen haben, Rom hat drei Phasen. Es war, ist nicht und kommt wieder aus dem Abgrund hervor. Und dann kommt das Ende. Jetzt können wir das noch einfügen zur Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Juden. Ja, wir kommen zurück auf Daniel 9. Das war so eine kleine Ergänzung aus der Ölbergrede. Daniel 9, Vers 26. Ich wiederhole. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Also hier muss ich wieder sagen, kommt so darauf an, dass man eine ganz genaue Übersetzung hat. Und ich lese ja den Grundtext regelmäßig, aber ich muss sagen, wenn ich die Elberfelder lese, ich bin immer wieder überstaunt, wie die das geschafft haben, den Grundtext so genau auf Deutsch wiederzugeben. In feinen Details. Das zeigt eben, dass diese Übersetzer, die hatten nicht nur eine gute Kenntnis der Grundsprachen, sondern auch eine gute Kenntnis der Gedanken Gottes. Und das braucht es, beides, um Bibelübersetzer zu sein. Es reicht nicht, wenn einer gut Hebräisch kann oder gut Griechisch kann, dann ist noch keine gute Bibelübersetzung garantiert, wenn man nicht ein geistliches Verständnis hat. Das braucht es zusammen. Und das kommt hier eben wirklich zum Ausdruck. Und jetzt eben sehr genau übersetzt, das Heiligtum zerstören und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Ja, die Zerstörung Jerusalems, hier angekündigt, die Stadt und der Tempel, der zweite Tempel, das ist Gottes Gericht über, wegen der Verwerfung des Messias durch sein eigenes Volk. Aber das ist nur der Anfang einer Serie von Gerichten. Das wird weitergehen und das Ende von dieser Serie von Gerichten, die im Jahr 70 beginnen sollten, das wird die überströmende Flut sein. Ich gebe zu, sehr geheimnisvoll. Aber wir werden noch ganz genau bestimmen können, was die überströmende Flut ganz genau ist. Denn die spielt in der Prophetie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber, dann wird weiter gesagt, und bis ans Ende, also in dieser ganzen Zeit der Gerichte über das jüdische Volk, ab dem Jahr 70, bis ans Ende, gibt es eine Kette von Krieg und Festgeschlossenes von Verwüstungen. Also eine Serie von Verwüstungen soll über Jerusalem kommen bis zum Ende. Was bedeutet das Ende? Das bedeutet die Endzeit. Ja, was ist es? Wann ist die Endzeit, wenn die Welt untergeht? Nein, nein. Das Ende, die Endzeit in der Bibel, ist das Ende des sechsten Zeitalters. Das ist der Punkt. Plötzlich werden Begriffe klar, die vorher verschwommen waren. Das Ende ist das Ende des sechsten Zeitalters. Gut, man könnte auch sagen, es ist das Ende der langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Aber das trifft sich eben mit dem Ende des sechsten Zeitalters. Ja? Und bis in dieses Ende soll es also eine solche Kette geben. Jetzt wollen wir das hier so plastisch darstellen. Wir haben das jetzt verstanden bis zum Jahr 70, hoffe ich. Und jetzt kommt diese Aussage bis ans Ende. Krieg, Verwüstungen. Es wird nichts gesagt über eine 70. Jahrwoche. Der Bibeltext macht klar, die 69. Jahrwoche, die Kreuzigung, die Zerstörung und dann die Serie von Krieg über Jerusalem bis in die Endzeit. Und diese Serie möchte ich ganz kurz vorstellen mit den wichtigsten Ereignissen über Jerusalem ab dem Jahr 70. Also, wir wissen, im Jahr 70 wurde Jerusalem durch die Römer zerstört und zwar mit der Folge mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk. Unvorstellbar war das. Aber das jüdische Volk hat einen Überlebenswillen. Unglaublich. Jerusalem wurde wieder aufgebaut und dann kam es zu einer zweiten Revolte gegen Rom. Und Kaiser Hadrian war so wütend auf die Juden. In diesem schrecklichen Krieg gegen die Juden, 132 bis 135 nach Christus, da kamen nochmals über 1 Million Juden ums Leben. Und Jerusalem wurde im Jahr 135 noch einmal zerstört. Aber später, 614, verwüsten die Perser Jerusalem. 629 kommt es zur Eroberung durch Byzanz, also durch das Oströmische Reich. 638, kurz nach dem Tod von Muhammad, er starb ja 632, und kurz danach strömten seine Nachfolger aus der arabischen Halbinsel aus und eroberten den ganzen Nahen Osten. 638 erobern sie Jerusalem. Bald darauf setzen sie den Felsendom auf den Felsen des Tempelplatzes, da wo das Allerheiligste der Juden war. Und südlich davon die El-Aqsa-Moschee. Übrigens an der Stelle, wo die königliche Säulenhalle war, wo der Herr Jesus die Verkäufer aus dem Tempel hinausgejagt hatte. Und in dieser Halle war, aber in der Südostecke, war der Sanhedrin. Dort wurde er von Kaiaphas zum Tod verurteilt. Und So wurde Jerusalem islamisiert, 638. Dann 1071 kommt es zur Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099 durch die Kreuzfahrer aus Europa. Die haben dann ein Königreich eingerichtet in Jerusalem und haben den Felsendom in eine katholische Kirche umgewandelt, mit Hochaltar. Aber 1187 konnte Sultan Saladin sie wieder hinauswerfen aus Jerusalem. 1244 kommt es zur Eroberung Jerusalems durch die Tataren, dieses wilde Reitervolk aus Zentralasien. 1517 Eroberung Jerusalems durch die Osmanen, durch die Türken. Und Suleiman, der Prächtige, baut in dieser Zeit die Stadtmauern der Altstadt, die man heute noch sehen kann in Jerusalem. Das stammt aus der Zeit der Reformation. Ja, 1517, 31. Oktober, das war der Beginn der Reformation. Und diese Herrschaft ging bis 1917. Im Ersten Weltkrieg, als die Osmanen, die Türken, sich schließlich auf die Seite Deutschlands gestellt hatten, haben sie den Zorn herausgefordert der Entente-Mächte, so nannte man die Alliierten. Frankreich, England, sie waren auch verbündet mit Russland. Und die Franzosen und die Engländer gehen gegen die Osmanen vor. Und 1917, da erobern die Engländer Jerusalem. Es war eine grausame Schlacht. Es kamen etwa 20.000 Soldaten ums Leben, die meisten türkische Soldaten. Und dann ging eben Sir Allenby hinein in die Stadt und dort beim heutigen Jaffa-Tor, gerade vor dem Jerusalemer Stadtmuseum, da stieg er diese Treppen hoch, gerade beim Eingang, ja, und verkündigte die Befreiung von Jerusalem. 1917 war das. Eroberung durch die Engländer. Und 1948, als dann eben der Staat Israel entstanden war, da kam es zu diesem totalen Krieg der Araber gegen die Juden. Und in diesem Krieg konnten die Jordanier mit Hilfe all ihrer Verbündeten Ost-Jerusalem völlig verwüsten. Und die Juden dort wurden abgeschlachtet oder vertrieben. Und dann wurde Ost-Jerusalem abgetrennt durch eine Mauer. Und dann kam 1967 der Sechstagekrieg, als die Araber zum zweiten Mal versuchten, Israel zu vernichten. Dann hat Israel als Antwort darauf Ost-Jerusalem und den Tempelberg erobert. Zum ersten Mal wieder zurück bei dem Ort, wo die Väter im Tempel Gott angebetet haben. Das war ein Moment. Und die Feier wird sein nächstes Jahr, 2017, 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems. Wenn ihr mitkommen wollt, ich mache eine spezielle Führung dann in Jerusalem und haben noch Plätze frei dort. 24. bis 30. Mai. Ja, aber sehen wir, bis in die Endzeit haben wir diese Kette. Und wenn ich sage Endzeit, muss ich natürlich erklären, die Endzeit ist einerseits eben das Ende des sechsten Zeitalters. Es ist das Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und man kann auch sagen, es ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder heimkehren wird ins Land der Väter. Ich möchte das an einem Beispiel belegen. In Hesekiel 38 wird ein Feind Israels beschrieben aus dem äußersten Norden. Und er wird kommen und Israel angreifen. Das ist noch zukünftige Prophetie. Aber was uns jetzt besonders interessieren muss, ist Vers 8. Da sagt Gott zu diesem Feind Israels, am Ende der Jahre, das ist so ein Ausdruck für die Endzeit, nicht wahr? Es gibt viele, es ist wie in der Musik. Endzeit ist ein Thema mit vielen Variationen. Die Endzeit wird genannt, die letzten Tage, das Ende, am Ende der Tage, in der Vollendung des Zeitalters, oder die letzte Stunde und so weiter. Und ein Ausdruck ist auch am Ende der Jahre. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird. Zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Sehen wir, in der Endzeit wird Israel ein wiederhergestelltes Land sein von all den Kriegen gegen die Juden. Und die Juden werden gesammelt werden aus vielen Völkern. Und zwar auf die Berge Israels. Das ist noch etwas Pointiertes. Die meisten der Berge Israels befinden sich im heute sogenannten besetzten Westjordanland. Und da sind sie wieder zurück, seit 1967. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Und so sehen wir die Zeit der Rückkehr der Juden, die übrigens begonnen hat ab 1882. Da ereignete sich die erste große Einwanderungswelle, dann die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 Ländern, sind zurückgekehrt. Und schließlich wurde 1948 der Staat Israel gegründet. Das ist, biblisch gesehen, Endzeit. Und jetzt haben wir also gesehen, bis ans Ende gibt es Krieg und Verwüstungen. Das hat sich alles so erfüllt. Und dann in der Endzeit kehrt das jüdische Volk zurück. Und dann kommt erst Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Jetzt kommt sie! Die 70. Jahrwoche. Aber da war vorher noch einiges, das da berichtet wurde, was geschehen sollte. Damit wird klar, der Daniel-Text im Alten Testament macht deutlich, dass mit der 69. Jahrwoche ein Stopp der prophetischen Uhr erfolgt. Dann geschehen viele schreckliche Dinge als Konsequenz der Verwerfung des Messias. Aber die 70. Jahrwoche, die ist hinausgezögert bis in die Endzeit. Also der Text selber macht klar, da ist ein Tal dazwischen. Es ist nicht so, dass man nur mit dem Licht des Neuen Testaments das erkennen könnte. Sondern das Alte Testament macht das klar. Da ist eine lange Zeit dazwischen bis in die Endzeit und dann erst kommt die 70. Jahrwoche. Aber jetzt ist die Frage, wer ist denn er? Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Und jetzt ist es wichtig, beim Bibellesen muss man nicht nur vorwärts lesen, sondern immer wieder rückwärts. Ich meine jetzt nicht auf Hebräisch, sondern auf Deutsch. Ja? Vorwärts lesen und dann wieder im Text zurückgehen. Und hier kommt dieses unerwartete Er. Dann muss ich das ja auf eine Person, die im Text vorher erwähnt ist, beziehen. Jetzt gehen wir zurück im Text und die nächste Person, die man beim Rückgang antrifft, ist der kommende Fürst. Wir haben gesehen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und jetzt dieser kommende Fürst, der ist hier erwähnt. Und damit wird klar, das wird einer sein aus dem römischen Reich der Endzeit. Einer aus dem neuen Europa. Und übrigens, wenn ich sage, das neue Europa, dann muss man nicht denken, ja, und was ist dann mit Amerika und so weiter, die sind doch auch noch wichtig. Natürlich sind die wichtig. Aber was ist die USA zum Beispiel? Das waren doch einfach unsere Gottesfürchtigen, die sind rübergegangen, weil sie hier verfolgt wurden. Ja, die Mennoniten und so weiter, die sind gegangen nach Amerika. Und die Kriminellen, die waren auch nicht erwünscht. Die Gottesfürchtigen und die Kriminellen gingen rüber und haben dann die USA aufgebaut zum Beispiel. Und darum hat dieser Staat eben zwei Gesichter. Einerseits so christlich und andererseits so kriminell. Aber das hilft doch, um die USA besser zu verstehen. Also, Ich fühle mich so wohl dort und so viel Christliches und dann auch so viel Ungöttliches und Widerliches und Antichristliches. Ja, das hängt damit zusammen. Aber eben, das war ja nur eine Expansion aus Europa. Und Kanada genau gleich. Und übrigens Mittelamerika und Südamerika auch. Das sind einfach die oben, das waren eher die Evangelischen und unten waren eher die Katholiken. Ja, die sind gegangen und haben sich ausgedehnt. Aber es ist eben klar, das Römische Reich, das in der Endzeit aufsteht, das kann viel größer sein als das ehemalige Römische Reich. Aber immer ist es wichtig in der Prophetie, wenn man ein bestimmtes Reich in der Vergangenheit sieht und dann auch erwähnt in der Prophetie, da muss das Kerngebiet übereinstimmen. Ja? Also wenn jemand plötzlich sagt, ja, also das vierte Tier, das ist gar nicht Europa. Das ist, sagen wir, die Türkei. Ja, natürlich. Türkei hat ja da auch irgendwie mal zum Römischen Reich gehört und so weiter. Aber das ist nicht das Kerngebiet. Das Kerngebiet ist Italien mit Rom. Und das muss übereinstimmen. Und man kann nicht plötzlich sagen, ja, das Römische Reich, das ist eigentlich nicht das Römische Reich, sondern das ist, sagen wir, Saudi-Arabien. Leute machen solches Zeugs. Und die bringen alles durcheinander. Also es muss im Kerngebiet übereinstimmen. Die Grenzen, die waren ja nie fest, die sind ja immer in der Geschichte gewachsen. Aber wenn das Kerngebiet nicht übereinstimmt, dann geht das nicht. Und es ist wichtig, wenn man dann liest in der Prophetie über Ammon, Moab, Edom, über die Aramäer, die Syrer, der König des Nordens, Assyrien und über das Land Philistäa und so weiter, dann darf man keine Fantasie brauchen. Das Kerngebiet muss übereinstimmen mit dem von heute. Und dann versteht man die Sache korrekt. Also hier heißt es, der römische Fürst wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Da kommt jetzt die 70. Jahrwoche. Aber dieser Bund wird mit den vielen geschlossen. Und die vielen, Harabim im Buch Daniel, das ist ein fixer Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Ich habe hingeschrieben, außer Daniel 9,27, man beachte 11,33, 39, 12, Vers 3. Also, das heißt, er, der kommende Regent des neuen römischen Reiches, wird mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund schließen. Für 7 Jahre. Das ist im Klartext hier die Aussage. Also, wir können jetzt das vervollständigen. Jetzt kommt die 70. Jahrwoche. Aber das gehört immer noch zum 6. Zeitalter, zu dieser traurigen Entwicklung. Ja? Das hat begonnen mit Zedekia und das ging runter bis zur Verwerfung des Messias und geht weiter und weiter bis in die Endzeit. Und dann können wir nach der Pause weiterfahren mit der zweiten Hälfte von Vers 27. So wird ein Detail nach dem anderen plötzlich plastisch und klar.